Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke, dass Eugen jetzt auch zu uns reden wird. Bitte öffne unsere Ohren, unsere Herzen für dein Wort, für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Gebote. Und benutze du den Eugen wieder für uns, um uns weiterzubringen, um uns zu segnen. Amen.
Ja, gut. In unserer ersten Predigt über Jakobus habe ich die Predigt beendet mit dem Thema Wiedergeburt und habe deutlich gemacht, dass all das, was in dieser Predigt gesagt worden ist, letztendlich nur durch die Wiedergeburt am Ende möglich ist. Und das zieht sich im Prinzip, dieser Gedanke muss sich durchziehen durch den ganzen Jakobusbrief. Nur die Wiedergeburt ermöglicht uns auch das zu tun, wovon heute die Rede sein wird. Wer nicht wiedergeboren ist, kann das nicht. Und wird total überfordert von dem, was da immer wieder auch, wovon die Rede ist. Er zerbricht darunter. Und wird irgendwann, selbst wenn er christlich sozialisiert ist, irgendwann sagen, das bringt es nicht mehr, ich lasse das lieber. Und damit hat er auch recht. Denn ohne den Heiligen Geist, ohne die Wiedergeburt in uns wirksam, das neue Leben, sind wir nicht in der Lage, als Christen zu leben. Das ist einfach blanke Wahrheit. Heute geht es um Konsequenzen des Hörens. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir ja jetzt letztendlich dann irgendwo auch auf Jesus hören, oder? So, wenn er unser Herr ist, wenn er der Hirte unseres Lebens ist, dann sollten wir auch auf die Stimme des Hirten hören und das tun, was er sagt. Unser Predigttext steht in Jakobus 1, 19 bis 2, 13. Also ist ein relativ langer Predigttext. Ich kann euch garantieren, ich werde mit Sicherheit nicht alle Gedanken, die da drin sind, heute berücksichtigen können. Ich habe versucht, die wichtigsten Dinge zu berücksichtigen. Der Predigttext heißt folgendermaßen, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zu reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und es ist weggegangen und er ist weggegangen und er hat sich sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glücklich sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, der Herrlichkeit ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagogen ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, und es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sprecht: Setz dich bequem hierher, und sprecht zu dem Armen: Steh dort. Oder setz dich da unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr habt aber den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Soweit. Ich habe heute sage und schreibe 5 Punkte. Der erste Punkt, alle sollen hören. Der zweite Punkt, alle sollen schnell hören. Der dritte Punkt, Bedingungen fürs Hören. Der vierte, Gottes Wort hören und tun. Und der fünfte, was will Gott hier von uns? Hier meint hier und hier meint in diesem Text. Beginnen wir also mit, alle sollen hören. Meine Frau und ich hatten nach der letzten Predigt eine intensive Diskussion über den Jakobusbrief geführt. Denn 6-mal spricht Jakobus die Adressaten mit meine Brüder an. 3-mal mit geliebte Brüder. Und 4-mal ist vom Mann die Rede. Also so auch heute wieder in Vers 19, Jakobus 1, 19a. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder. Und dann später kam es ja nochmal. Kann sich eine Frau da überhaupt angesprochen fühlen? Wenn so viel von Brüdern und vom Mann die Rede ist, dann könnt ihr Frauen euch auch doch zurücklehnen und sagen, geht mich alles nichts an, das sollen die Kerls machen. Nun, wie wir uns angesprochen fühlen, hat natürlich massiv Einfluss auf das, wie wir hören. Wenn ich nicht gemeint bin, dann finde ich das interessant. Aber letztendlich geht es mich nichts an. Wenn ich weiß, dass ich angesprochen bin, dann höre ich anders zu. Dann muss ich mich entscheiden, will ich es annehmen oder will ich es verwerfen. Ansonsten kann ich es ja relativ neutral an mir vorbeigehen lassen. Wie in der ersten Predigt schon dargelegt, ist der Jakobusbrief aus der Anfangszeit der christlichen Bewegung. Die Christen waren zerstreut. Man befand sich in einer Übergangsphase vom Tempel, von der Synagoge zur Gemeinde. Von der Synagoge redet Jakobus 2,2, denn letztendlich waren die meisten der Gläubigen ja jüdische, an den Messias gläubig gewordene Menschen. Zunächst mal. Das waren die, die sich dann zerstreut haben unter der Verfolgung. Und die haben sich dann in Gebiete zerstreut, in denen eine Synagoge war und haben mit denen im Prinzip immer noch Gemeinschaft versucht zu haben. Sie mit dem Evangelium zu erreichen, so wie es Paulus gemacht hat. Der erste Weg in eine Stadt rein war die Synagoge, um dort die Juden zuerst mit dem Evangelium zu erreichen. Aber wie wir auch bei Paulus sehen, das ging nicht lange gut. Dann wurden die Christen aus der Synagoge rausgeschmissen, verfolgt und mussten sich separat treffen. Nun haben wir in Jakobus 5,14 von den Versammlungen, wird dort gesprochen. Das sind offensichtlich dann die christlichen Versammlungen. Und insofern haben wir eine Übergangsphase, die sich im Prinzip im Jakobusbrief deutlich macht. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich dann die Menschen erreichen, die ich erreichen will? Der Nukleus in der Regel ist halt die Familie und die adressiere ich. Und da ist das Haupt der Familie, ist der Mann und deshalb werden die Brüder und die Männer mehrfach deutlich adressiert. Ihnen oblag es, die Lehre in die Familie hineinzubringen und daher spricht Jakobus den Bruder an. Nun wissen wir, dass Frauen auf alle Fälle Verantwortung übernehmen können und wo nötig und ja auch es willig tun. Ebenso sind sie, wann immer möglich und nötig und möglich, bereit zu lehren und ihren Beitrag zu leisten. Und jede Frau, die sich in dieser Gemeinde einbringt, in jeder Form mitarbeitet, mitträgt, hat meine und der ganzen Ältestenschaft volle Unterstützung und unseren Respekt. Das möchte ich unmissverständlich sagen. Nun, Tatsache ist, dass viele Männer in der Welt, aber auch oft in den Gemeinden, ihren Platz in der Familie nicht so einnehmen, wie es Gott für sie vorgesehen hat. Aber Jesu Erlösungswerk ist nicht nur die Erlösung unseres Leibes, es ist auch ein Stück weit Wiederherstellungswerk. Das erste Wiederherstellungswerk ist die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm. Aber es ist auch ein Wiederherstellungswerk von manchem anderen. Zum Beispiel die Wiederherstellung der Schöpfungsordnung, die den Mann in seiner primären Verantwortlichkeit vor Gott und die harmonische, einander ergänzende Ehegemeinschaft von Mann und Frau wiederherstellen will. Deshalb adressiert Gottes Wort die Männer in viel stärkerer Weise als die Frauen. Offensichtlich haben sie es nötig. Denn wenn die Männer auf das Wort Gottes tatsächlich hören und es auch tun, dann sind die Frauen umso williger bereit, ihren Platz im Reich Gottes als gleichberechtigte Erben der Gnade einzunehmen. Ich glaube, die wenigsten Frauen hier haben ein Problem mit einem Mann, der geistlich Verantwortung übernimmt und geistlich vorangeht und ein Vorbild ist. Oder? Meinem Verständnis nach gilt alles, was in der Bibel steht, für beide Geschlechter, so auch hier im Jakobusbrief. Denn interessanterweise in diesem Vers 19 geht es dann weiter. Jeder Mensch, jeder Anthropos sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. In diesem einen Vers kann Jakobus einerseits die Brüder adressieren und dann sofort alle. Und das macht diese Spannung deutlich, einerseits die Männer, einerseits die Verantwortlichen zu adressieren und dann doch in vielerlei Hinsicht alle. Es gibt aber auch Aussagen, die explizit nur für das eine oder andere Geschlecht gelten. Klassisches Beispiel, ich habe das mal versucht. Die mal genommen, weil die helfen es am besten zu verstehen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Ein schöner Vers. Aber ein Vers mit Haken und Ösen. Das Sterben ist nicht so leicht, wie sich da liest. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Mehr möchte ich zu dem Thema heute nicht sagen. Ich hoffe, es wird klar, hier haben wir spezielle Verse, die für jeweils das Geschlecht gilt. An anderer Stelle haben wir die allgemeingültige Marschroute. Jakobus sagt, und dann kommen wir nun zum zweiten Punkt. Alle sollen schnell hören. Denn wir haben diesen Vers gelesen. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus sagt im Auftrag Gottes, dass wir, jeder von uns, schnell zum Hören sein solle. Schnell meint tatsächlich schnell. Es meint nämlich so schnell wie irgend möglich. Schnell als absolutes Maß, als das, was möglich ist. Es ist das Gegenteil von langsam, also haben wir hier zwei Extreme. Langsam meint in diesem Zusammenhang nicht einfach nur, ja, macht nicht ganz so schnell, sondern langsam meint so langsam wie möglich. Wir sollen so langsam wie möglich zum Reden und zum Zorn und auf der anderen Seite so schnell wie möglich zum Hören sein. Dazwischen soll eine möglichst lange Zeit verstreichen. Denn das Schlimme an schnellen Reaktionen ist, habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich auf alle Fälle, erst in jüngster Zeit im Kontext der Gemeinde, sie sind selten die richtigen, die schnellen Reaktionen. Und wenn man schnell reagiert hat, dann könnte man sich hinterher wirklich selber in den Hintern treten, dass man so einfach so sich hat hinreißen lassen und gemeint hat, jetzt muss irgendwas passieren. Schnell zum Hören bedeutet, dass man konzentriert zuhört, wie zum Beispiel eine Sprinterin, die in den Startblöcken hängt und wartet, wann der Startschuss zu hören ist. Ja, jeder Sekundenbruchteil kann entscheidend sein. Und deshalb ist das Wichtigste, den Startschuss nicht zu verpassen. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät loszurennen. Langsam zum Reden bedeutet, man wartet lange, bis man reagiert. Warum tut man das? Es hat einen ganz praktischen Aspekt. Es könnte ja nach dem Gesagten vom anderen noch etwas Neues dazukommen. Man könnte ja noch etwas mehr Information bekommen, wenn man den dann ausreden ließe und nicht sofort beim ersten Stichwort in wie es HB-Männchen in die Höhe schießt. Und wenn man diese Zeit sich nimmt und abwartet, bis dann alles gesagt worden ist, was gesagt werden wollte, dann kann man dann sich sagen, okay, jetzt weiß ich, was bei mir ankommen sollte, jetzt kann ich mir überlegen, wie ich reagieren will. In Vers 26 sagt er dann, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ja? Das hat etwas mit dem, jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden zu tun. Die Zunge muss gezügelt werden, damit sie nur dann redet, wenn sie die Erlaubnis hat zum Reden. Man muss die Zunge an die Kandare nehmen. Das hat mit Selbstdisziplin zu tun. Lieber mal länger aufs Gebiss sitzen und nicht so schnell losschießen. Mit anderen Worten, wenn wir unsere schnell davon galoppierende Zunge nicht eine Zügel anlegen und stattdessen uns was vormachen, dann ist unser Dienst für Gott vergeblich. Wie ist das zu verstehen? Der Selbstbetrug beginnt damit und besteht darin, dass man meint, einen Grund für seine schnelle Reaktion zu haben. Der andere war sowas von unfreundlich. Der war sowas von rücksichtslos. Er hat mich verletzt, war uneinsichtig und hat mich nicht ernst genommen. Die Liste ließe sich wahrscheinlich noch weit fortsetzen, was man alles an Befindlichkeiten anführen kann, weshalb man auf jeden Fall sofort reagieren musste, weil man sich das auf keinen Fall bieten lässt. Aber das ist, wie die Schrift sagt, Selbstbetrug. Die Selbstrechtfertigung ist immer ein Betrug. In der Regel machen wir mit schnellem Reden und Zorn mehr kaputt, als dass wir Gott jemals dienen können. Es ist wirklich ernst. Es ist mir ernst. In der übernächsten Predigt über Kapitel 3 werde ich dann noch näher drauf eingehen. Dort geht es nämlich um die Zunge, was die Zunge alles anrichten kann. Interessanterweise sagt Jakobus dann in Vers 20, dass eines Mannes Zorn nicht Gottes Gerechtigkeit bewirkt. Nun, können Frauen nicht zornig werden? Bestimmt nicht. Frauen sind liebevolle, freundliche, geduldige Wesen. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, sowohl in der Observation wie in der Erfahrung, sie können auch zornig sein. Aber möglicherweise ist der Zorn des Mannes wenn er entfesselt ist, destruktiver in der Quantität und vielleicht auch in der Qualität. Ja, allein schon in der Regel von der körperlichen Überlegenheit. Und wenn Sie, die Vorstände des Hauses, in Zorn ausrasten und destruktiv sind, das zieht nicht nur einen Teil der Familie runter, das zieht die ganze Familie runter. Deshalb sind wahrscheinlich die Männer hier vornehmlich angesprochen, obwohl ich denke, dass vielleicht auch die Frauen gemeint sind. Ich denke, dass die Aufforderung schnell zum Hören, langsam zum Reden, möglichst noch langsamer zum Zorn, wenn das überhaupt möglich ist, uns allen gilt. Denn ich habe noch nie erlebt, dass Zornestaten etwas Gutes bewirkt haben. Zumindest menschliche Zornestaten. Den göttlichen Zorn, den gerechten, berechtigten Zorn, den klammere ich mal aus. Aber keiner von uns kann sagen, dass er einen gerechten Zorn hat. Und deshalb kann auch dieser Zorn, den wir zu rechtfertigen versuchen, eigentlich nie etwas Gutes hervorbringen. Es macht uns unfähig zum Hören, zum wirklichen Hören. Und deshalb kommen wir zum dritten Punkt, Bedingungen fürs Hören. Da heißt es, deshalb ist immer gut. Das liefert nämlich eine Begründung. Oder eine Schlussfolgerung von dem, was vorher gesagt worden ist, kommt dann die Schlussfolgerung. Deshalb legt ab. Kennen wir aus anderen Briefen, legt ab den alten Menschen mit seinen Sünden etc. Legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Und hier kommt nicht zieht an, sondern nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Wenn wir zulassen, dass in unserem Herzen schmutzige Gedanken und Gefühle sich einnisten, wenn wir zulassen, dass wir unsaubere Gedanken und Gefühle zulassen und schlechte Dinge in unserem Herzen bewegen, die dann schlussendlich zu Zorn führen, dann sind wir nicht in der Lage, wirklich zu hören. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ich jemandem nicht vergeben habe, dann ist es mir fast unmöglich, ihm zuzuhören, geschweige denn, etwas Positives zu hören. Und das habe ich bei mir erlebt, wie ich mich beobachtet habe, da saß ich und habe gedacht, warum berührt es mich nicht? Ja, du hast was gegen den. Ob berechtigt oder unberechtigt, ist eine andere Geschichte. Ja, es gibt Dinge, wo tatsächlich man verletzt worden ist, wo man drüber hinwegkommen muss, wo man verarbeiten muss, das ist keine Frage. Aber wenn man die Dinge in sich bevorratet, wenn man sie pflegt, wenn man ihnen Gutes tut und sie nährt, den Zorn und den so weiter, dann wird man immer weniger in der Lage sein zu hören. Und ich habe das auch schon hier gemerkt, dass ich in Gesichter gesehen habe und ich Menschen angeschaut habe und wusste, den erreiche ich nicht. Da geht nichts hin. Dessen Herz ist für mich zu. Beziehungsweise, ja, letztendlich für mich. Und obwohl es eigentlich ein Wort Gottes ist, bin ich trotzdem der Botschafter. Und wenn sich das Herz für den Botschafter verschließt, dann verschließt sich es auch letztendlich für die Botschaft. Wir sollen also ablegen alles Schlechte und aufnehmen das in uns eingepflanzte Wort. Beim Nachdenken über diesen Vers habe ich mich erinnert gefühlt an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ja? Es geht nicht darum, dass das Wort erst zu uns kommen muss. Nein, es ist schon in uns. Der Heilige Geist hat es schon in uns hineingepflanzt. Und jetzt kommt es darauf an, was wir mit diesem Wort machen. Und wahrscheinlich, je nachdem, hat Jakobus auch beim Schreiben an dieses vierfache Ackerfeld gedacht. Das Wort ist schon eingepflanzt. Es ist schon in uns. Aber wenn wir ihm nicht Raum schaffen, wenn es wegen dem Unrat, wegen dem Unkraut, wegen den Disteln und Dornen oder wegen den Steinen, die in unserem Herzen sind, wenn es nicht Wurzeln treiben kann und aufgehen kann, dann wird es nicht wirklich fruchtbar sein. Wenn wir ihm Raum geben, kann das in uns gepflanzte Wort unsere Seelen retten. Das sozo bedeutet sowohl retten wie auch bewahren. Ja, das hat den doppelten Aspekt. Nicht immer, wo sozo steht, geht es auch um Rettung, Errettung zum Heil, sondern um Bewahren vor etwas. Aber hier können wir sagen, das eingepflanzte Wort kann unsere Seele retten, befreien und beschützen. Wenn wir vom Heiligen Geist das eingepflanzte Wort hören und ihm Raum geben, dann kann es, wenn wir noch nicht an Jesus gläubig sind, uns erretten. Wenn wir an Jesus gläubig sind, aber noch nicht wirklich frei sind, kann es uns befreien. Und wenn wir errettet und befreit sind, dann kann es uns im Glauben bewahren. Ja, das ist die dreifache Wirkung vom Wort Gottes, von der hier die Rede ist. Kommen wir also zum vierten Punkt. Ihr seht, es geht zügig vorwärts. Gottes Wort hören und tun. Da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wir hatten vorher schon mal vom Selbstbetrug, als es darum ging, wenn man seinen Zorn und so weiter freien Lauf lässt, beziehungsweise wenn man seine Zunge nicht zügelt. Jakobus bringt in ausführlicher Form das, was Jesus immer wieder kurz gesagt hat, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Oder eine Stelle, die ihm wahrscheinlich sowas von eingefahren ist, dass er die ein Leben lang nicht mehr vergessen hat. Nämlich die Stelle, wo er mit seinen Brüdern und Schwestern und seiner Mutter die ganze Entourage aufmarschiert ist, um zu Jesus zu kommen und ihn, je nachdem, heimholen wollte oder wenigstens sprechen wollte. Und dann die Bevölkerung sagt, hey, zu Jesus, da draußen sind deine Brüder und Schwestern und deine Mutter, die wollen was von dir. Und dann Jesus wahrscheinlich, so laut wie er nur sagen konnte, gesagt hat, meine Mutter und meine Brüder sind diejenigen, welche das Wort Gottes hören und tun. Und wenn du das als Bruder hörst vor versammelter Mannschaft, das vergisst du wahrscheinlich ein Leben lang nicht mehr. Es muss Jakobus tiefen Eindruck hinterlassen haben, sodass er dann, als er zum Glauben gekommen war, ein echt hingegebener Christ war, der Gottes Wort tatsächlich tun wollte. Nicht nur hören, sondern tun wollte. Er hat es aus dem Mund seines Herrn und auch seines Stiefbruders gehört. Er sagt im Auftrag Gottes, wer das Wort Gottes nur hört, nur konsumiert, sich an den Ideen, Theologien, Erkenntnissen nur erfreut, ohne sie wirklich auch zu tun, umzusetzen, der lebt im Selbstbetrug. Der Selbstbetrug besteht darin, dass man meint, allein etwas verstanden zu haben, würde genügen. Paulus sagt an anderer Stelle, das Wissen, die Erkenntnis bläht auf. Ja, die führt zum Selbstbetrug. Nur das zu lesen und sich am Wort Gottes zu mästen, und das führt dann wirklich zum, dass man sich aufbläht und im Selbstbetrug. Gottes Wort hält dir und mir einen Spiegel hin, sodass wir erkennen, was wir tun und lassen müssen. Setzt du diese Erkenntnis nicht um, ist es, als ob du in einen Spiegel hineinschaust. Und wie oft geht es uns so? Man geht zum Spiegel, versucht nun mal sein Äußeres zu korrigieren und geht weg und denkt, wie war das nochmal? Habe ich jetzt da die Frauen vielleicht, stimmt jetzt mein Lippenstift und ist jetzt alles okay? Man geht weg und vergisst es. Das ist das Bild, was Jakobus gebraucht. Aus diesem Selbstbetrug kommst du nur heraus, indem du anfängst, das Wort zu tun. Das zu tun, was Gott dir zeigt, dass du tun sollst. Und meine Frage ist, was hat dir Gott in der letzten Zeit gesagt, was du tun sollst? Denk mal kurz drüber nach. Ihr habt jetzt so schöne Zettel. Wahrscheinlich liegen noch genügend rum. Könnt ihr nehmen und könnt aufschreiben, an das hat er mich erinnert. Und könnt es mit nach Hause nehmen und versuchen, es demnächst zu tun. Demnächst, gell? Also heute nicht und morgen auch nicht. Aber vielleicht übermorgen. Da muss ich das machen. Nein, und so weiter. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Was will Gott hier und was will er aus diesem Text, den wir gelesen haben, von uns konkret getan haben? In Vers 27 lesen wir, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Was ist denn ein reiner und unbefleckter Gottesdienst? Hier zu sein, Lobpreislieder zu singen, Predigt zu hören, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Hier leben wir Gemeinde. Hier leben wir Gemeinschaft mit Gott, die notwendig ist, weil wir ein Leib sind. Aber was wir dann schlussendlich machen im alltäglichen Leben, jeden Tag, jede Stunde, das ist dann der Dienst für Gott. Hier kommen wir zu ihm, um uns von ihm füllen, ansprechen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er spricht also davon, die Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Das wäre der erste Punkt. Das war auf alle Fälle damals notwendig, denn die Witwen und Waisen hatten, nachdem sie aus der Volksgemeinschaft letztendlich herausgedrängt worden sind, es keine Gemeinschaft mehr mit ihren ursprünglichen Volksgenossen gab, hatten sie es bitter nötig, dass sich die Gemeinde, die einzelnen Christen umeinander gekümmert haben, weil sie kein soziales Netz mehr hatten. Keiner, der sie versorgt und trägt. Nun, das haben wir zumindest noch bis zum heutigen Tag in, ich sag mal so, was die materielle Versorgung angeht, haben wir eine gewisse Grundversorgung, wo man, ich sag mal vorsichtig, überleben kann. Aber das andere ist, gerade bei den Witwen, gerade bei den Waisen, die niemanden haben, die oft allein sind, Witwen und Witwer, gell Jürgen, dass die sich über Gemeinschaft und über Besuche freuen. Und ich glaube, insbesondere in dieser Zeit, in der der Kontakt sowieso so wenig haltbar ist und man schnell wieder auch nach dem Gottesdienst auseinanderläuft und nicht so viel miteinander redet, zusammensitzen kann, auch mal essen kann, sind solche Besuche umso wichtiger und wir können da sicherlich noch besser werden. Die zweite Aufforderung ist die, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Was meint Gott damit? Fleckenlos, ohne Flecken, ohne Makel. Petrus spricht im 1. Petrus 1,19 von Jesus als dem eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Im zweiten Brief schreibt er dann, dass wir uns unbefleckt und tadellos halten sollen oder sein sollen, von ihm in Frieden befunden zu werden. Ja, dass Jesus uns unbefleckt und tadellos und im Frieden findet, wenn er wiederkommt. Und Paulus spricht im 1. Timotheus 6,3 davon, ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Christus, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also Jesus, das unbefleckte und tadellose Lamm, geht uns voran. Wir sollen unbefleckt und tadellos sein, bis Jesus wiederkommt. Und wie kommen wir dahin? Indem Timotheus und wie sie alle heißen, die das Wort lehren, das Wort, das Gebot, unbefleckt und tadellos erhalten und es so weitergeben. Denn wenn man das Wort nicht, das Gebot nicht unbefleckt und tadellos erhält, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn dann, was man lehrt, andere Früchte hervorbringt, als das, was man eigentlich als Auftrag bekommen hat. Jakobus nimmt nochmal die Gedanken auf, den er schon in Vers 21 angesprochen hat, wo es um Unsauberkeit und Schlechtigkeit ging. Dort ging es ums Ablegen derselben. Hier geht es darum, dass diese Dinge nicht an uns herankommen. Ja, lasst euch nicht verunreinigen. Das Verunreinigen, das Aspilos, das hat mich nachdenklich gemacht und ich habe gedacht, das hat doch irgendwas mit Spill zu tun im Englischen. Einfach Aspilos. Das Aspilos ist dieses sich unbefleckt halten. Spill heißt, das kann ich euch, fleckenlos ist. Und ohne Flecken und Makel ist das Griechische. Und das Spill heißt verkleckern, ausschütten, auslaufen. Spillover. Also wenn ich ein Glas habe und in das reingieße und das irgendwann halt überläuft, dann spillt das Glas. Ja. So. Wir sollen uns nicht von dem, was in der Welt an Ungutem ist, bespritzen, bekleckern lassen. Das ist im Prinzip das Bild. Zum Beispiel, ich habe hier das Bild, ja, kein Mensch würde nahe einer riesigen Pfütze laufen, wenn er damit rechnen muss, dass demnächst ein Auto vorbeifährt. Weil er weiß, er ist dann über und über nass und dreckig. Also macht man einen Bogen um die Pfütze oder man wartet ab, bis das Auto möglicherweise vorbei ist, was spritzen könnte, um nicht über und über nass und dreckig zu sein. Und dieses Bild können wir uns gut übertragen in unsere Situation. Wir müssen also Dinge aus dem Weg gehen, die uns mit Schmutz und Schlechtigkeit bespritzen wollen. Das können zum Beispiel sein, ungute Beziehungen. Ja, die Redewendung, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, der ist immer noch gültig. Zweifelhafte Fernseh- und oder Internetangebote können uns bespritzen. Witze, die nicht sauber sind. Hintenrum reden, falsche Ideale, Neid, Lügen etc. All das, wo wir merken, das beschmutzt, könnte mich beschmutzen oder das hat mich schon beschmutzt. Also die Erfahrung lehrt uns ja meistens erst im Nachgang. Das war jetzt ein wenig dumm, dass ich bei der Pfütze vorbeigegangen bin, wenn wir nass geworden und dreckig geworden sind mit unseren besten Kleidern. Ein dritter Punkt, den unser Predigttext noch hat, ist die Celebrity-Kultur. Was meine ich damit? Jakobus 2,1 heißt es, meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Und interessanterweise geht dann der Gedankengang nicht weiter mit, habt den Glauben, sondern ohne Ansehen der Person. Was Ansehen der Person ist. Damals waren es die Reichen, die von den Menschen hofiert wurden. Wenn die sich mal in die Synagoge bequemten, dann wurden ihnen die besten Plätze offeriert. Ja, die muss man ja halten. Es ist doch toll, dass auch ein Reicher sich in die Synagoge verirrt. Super, toll, gebt ihm den besten Platz vorne. Und die Armen hat man halt irgendwie dann auf die Seite gestellt, dass sie möglichst nicht stören. Und Jakobus sagt ihnen, das sollte nicht sein. Denn die Reichen würden keine Rücksicht gegenüber den Armen kennen. Ja, sie würden, wenn es ihnen passt, ihre Mitmenschen vor den Richter ziehen, um zu ihrem Recht oder dem vermeintlichen Recht zu kommen. Jakobus erinnert sie daran, dass Gott die Armen, die Kraftlosen, die Schwachen, die Hoffnungslosen, dass er die eigentlich ins Reich Gottes eingeladen hat und berufen hat, ihnen den Reichtum des Reiches Gottes anzuvertrauen. Er stellt dasselbe fest wie auch Paulus, der die Korinther zum Beispiel an ihre Herkunft erinnern muss, 1. Korinther 1, 26, wenn es interessiert. Die Armen, die vor Gott arm sind, die ihn brauchen, die hat er erwählt, um sie zu Erben des Reiches zu machen. Natürlich können Reiche auch gerettet werden. Das steht außer Frage. Wenn sie ihre Armut vor Gott erkennen, dass all ihr Reichtum ihnen den Himmel nicht kaufen kann. Und wenn sie ihren Reichtum als anvertrautes Gut mit einer entsprechenden Verantwortung vor Gott begreifen, dann können auch Reiche gerettet werden. Reiche können nicht gerettet werden, wenn sie an ihrem Reichtum kleben und ihr Reichtum ihre Sicherheit ist und damit letztendlich ihr Gott. Man kann nicht zwei Göttern dienen. Die heutige Celebrity-Kultur in der Kirche ist die, dass man den Mächtigen, den Politikern, den Stars und Sternchen zubilligt, nachsieht, übersieht und sie hofiert, sobald sie auch nur einen irgendwie gearteten Glauben oder eine irgendwie geartete Frömmigkeit bekunden.
Boah, der glaubt auch.
An was?
Weiß ich nicht so ganz, aber der glaubt auch. Super.
Warum machen wir das? Warum machen wir das, diesen Celebrity-Kult? Wenn der oder die auch glaubt, dann bin ich ja nicht so ein Loser, der einer hoffnungslosen Sache hinterherläuft, oder? Wir fühlen uns dann durch die aufgewertet. Und das ist, mit Verlaub gesagt, eine Unart, die hier angesprochen wird. Natürlich dürfen wir uns freuen, wenn irgendeine Berühmtheit tatsächlich Christ wird. Jetzt weiß ich, wie es ausgeht. Natürlich dürfen wir uns freuen, wenn eine Berühmtheit sich bekehrt. Aber was ist denn, wenn diese Berühmtheit ihren Glauben wieder wegschmeißt? Wen benutzt das Taschentuch? Ist dann unser Glaube auch nicht mehr so lebenswert? Müssen wir uns dann sagen, ja gut, vielleicht sind wir doch an einer Lost Case oder Cause, bei einer verlorenen Sache? Nein. Wenn das, und es wäre traurig, wenn es so wäre, dass so jemand dann wieder den Glauben verlässt, wenn das so wäre, dann würde es nur zeigen und zeigt es, dass es einen Kampf gibt um jeden Gläubigen. Und dass wir nicht vor der Zeit urteilen sollen, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Der ist jetzt, glaube ich, hundertprozentig und der macht alles richtig. Nein, und der kann nicht, glaube ich, sein, nie und nimmer so wie der lebt. Nein, auch das nicht. Dass wir uns einfach nicht hinreißen lassen, vor der Zeit zu urteilen. Und auch nicht hinreißen lassen, uns jetzt irgendwie in einen Hype hineinziehen zu lassen, weil der, glaube ich, jetzt kann ich meinen Glauben auch anders leben. Weißt du doch. Gab es, oder? Die Person anzusehen ist Sünde. Das sagt Jakobus unverblümt. Wenn jemand in der Welt erfolgreich ist und wir in der Gemeinde dann sagen, der oder die ist erfolgreich im Geschäftsleben, lasst uns ihm diese oder jene Position geben. Dann schauen wir die Person an. Wenn wir in der Gemeinde denen, die einen Doktor oder sogar Professor vor ihrem Namen haben, mehr Gewicht geben bei dem, was sie sagen, und ihnen eher zuhören als anderen, die diese Qualifikation nicht besitzen, dann ist das Sünde. Schlichtweg. Das ist Menschendienerei. Das ist Ansehen der Person. Und ich will damit nicht in keinster Weise weder den wirtschaftlichen Erfolg und die damit verbundene Fleiß, je nachdem wirkliche Fleißtat oder auch die intellektuelle Fleißtat eines Doktors und Professors in irgendeiner Weise schmälern. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, ob wir, wenn wir die Wahl haben, hören wir dem zu oder hören wir dem zu, dann sagen, ja gut, der ist qualifizierter. Gottes Wort sagt, dass wir Geistliches geistlich beurteilen sollen und jeder von uns kann ein geistliches Urteil für sich haben, weil der Heilige Geist in uns ist. Jakobus sagt, wir sollen den Glauben Jesu haben. Was bedeutet es in diesem Zusammenhang? Ich glaube, es meint exakt, was es sagt. Wir sollen so unser ganzes Vertrauen auf unseren himmlischen Vater haben, wie Jesus es auch hatte. Den Glauben, dass unser himmlischer Vater auf unserer Seite ist, egal wer uns gegenübertritt und uns durch seinen Status einschüchtern könnte, ohne es zu wollen, oder einschüchtert, weil er es will. Dass wir, egal in welcher Situation wir sind, wir uns nicht von dem, was wir sehen, leiten und blenden lassen, sondern auf die Stimme des Heiligen Geistes hörend uns entsprechend verhalten. Auch da müssen wir lernen, schnell zum Hören zu sein und langsam zum Reden und zum Zorn. Manchmal braucht man, je nachdem wie komplex eine Sache ist, umso länger, um sie verstanden zu haben. Zum Schluss unseres Abschnittes ordnet Jakobus diese Sünde in den Gesamtkontext ein. Sie ist genauso schwerwiegend wie das Ehebrechen oder das Töten. Ja, das wird deutlich durch den Gesamtkontext. Wir sollen uns dessen bewusst werden und entsprechend handeln, im Wissen, dass selbst wenn wir sündigen, Gottes Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Wem ist nicht schon vorgekommen, dass er so oder so die angesprochenen Dinge getan, nicht getan hat, sich entsprechend verhalten hat? Wir sündigen immer noch. Aber wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher bei Gott, dem Vater. Jesus hat unsere Versagen, wenn wir uns darunter beugen, bezahlt. Er hat es abgegolten und wir sind frei. Wir sind frei, das Gesetz, und deshalb spricht Jakobus vom Gesetz der Freiheit. Wir sind nun frei, das Gesetz Gottes in seiner kürzesten Form oder konzentriertesten Form, also es Gott lieben von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst, dieses Gesetz sind wir jetzt frei zu tun. In der Freiheit, die Gott uns geschenkt hat durch die Wiedergeburt. Wir haben die Freiheit und müssen nicht mehr Menschendiener sein, müssen nicht mehr vor Menschen ehrfürchtig niedersinken, nur weil wir meinen, sie hätten höheren Status, sie wären reicher, sie wären mächtiger, sie wären was auch immer. Wir können stehen als Gottes Gesandte, als Kinder Gottes. Wenn Jesus dein Herr und Erlöser ist, dann kannst du sie halten. Dann kannst du das, worüber wir heute gesprochen haben, tun. Denn er wird dir durch seinen Heiligen Geist helfen, es zu tun. Und wenn Jesus noch nicht dein Erlöser ist, dann sag ihm, dass du ihn kennenlernen möchtest und dass er sich dir offenbaren soll. Und ich lade dich ein, dass du ihn in dein Leben einlädst. Ich werde dir heute kein Gebet vorsprechen. Ich lade dich ein, zu Jesus zu sagen, ich will dich kennenlernen. Und ich will dich suchen von ganzem Herzen. Und dein Wort sagt, soll mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich finden lassen. Mach dich auf den Weg und suche Jesus und er wird sich finden lassen. Ganz bestimmt. Amen.